Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es ist einer dieser Konflikte, die an den Geschichtsunterricht der Schule erinnern, mich zumindest, der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Schulgeschichtsbuchmäßig deshalb, weil irgendwie schon immer da und immer ungelöst seit den 40er Jahren. Und auch, weil es einer dieser Konflikte ist, die mit willkürlichen Grenzziehungen westlicher Kolonialmächte, in dem Fall Großbritannien, zu tun haben, die ja Indien und Pakistan in den heutigen Grenzen quasi erst entstehen ließen. Nun gab es in den vergangenen Tagen in der Region neue Gewalt und Spannungen zwischen den verfeindeten Atommächten Indien und Pakistan. Und die Frage ist, wie gefährlich ist diese Situation jetzt? Eine Frage für Pierre Gottschlich, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock. Guten Abend.
Guten Abend.
Würden Sie sagen, hier droht weitere Eskalation?
Nun, die Lage ist sicherlich ernst. Das ist es immer, wenn zwei mit Nuklearwaffen bewaffnete Nationen einander so gegenüberstehen, wie das im Moment der Fall ist. Allerdings sehen wir gerade aktuell durchaus Entspannungssignale. Der von den pakistanischen Streitkräften festgesetzte indische Pilot soll freikommen. Das ist ein ganz wichtiges Signal für Indien. Und die Erfahrung lehrt uns auch ein wenig, dass dieses ganze Säbelrasseln, diese ganzen Konflikte, die wir im Moment sehen müssen, nicht zwingend eine Eskalation nach sich ziehen werden. Wir haben ähnliche Stufen schon 2001 gesehen, wir haben das 2008 gesehen, wir haben das vor 2 Jahren gesehen, als es schon einmal einen verheerenden Anschlag auf eine indische Kaserne gegeben hat. Und in all diesen Fällen sind die Entscheidungsträger auf beiden Seiten der Line of Control, der Kontrolllinie zwischen den Staaten, klug genug gewesen, vor einer größeren Eskalation zurückzuschrecken.
Stimmt es denn eigentlich überhaupt, wenn man immer davon sagt, da ist ein Konflikt zwischen diesen beiden Ländern, oder sind es häufig auch nur kleine Teile, kleine Interessengruppen, die sich da gegenüberstehen?
Im Falle Kaschmirs ist es schon ein sehr großer und fundamentaler Konflikt zwischen den beiden Staaten. Das hat ganz einfach was mit der Entstehung dieses Konfliktes zu tun. Als Britisch-Indien aufgeteilt wurde in Pakistan und in Indien, gab es die Frage, was mit mehreren formal unabhängig gewordenen Fürstentümern geschieht. Kaschmir war eins davon, eines der größten. Und für beide Länder, für Pakistan und für Indien, ist die symbolische Bedeutung dieser Region von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Und das macht den Konflikt auch zu einem, der jetzt nicht nur einzelne Interessengruppen berührt, sondern der für die, wenn Sie so wollen, nationale Identität beider Länder schon von enormer Bedeutung ist. Für Pakistan ist klar, dass alle Regionen Südasiens, in denen Muslime eine Mehrheit stellen, zu ihrem Land gehören. Das ist die Staatsidee, das war die Idee des Gründers Jinnah. Und Kaschmir ist mehrheitlich mit Muslimen besiedelt. Für Indien wiederum gilt, dass man sich als säkulare Demokratie versteht und dass man dieses säkulare Versprechen natürlich am besten dadurch beweisen kann, indem man eben auch Provinzen, Bundesstaaten hat, die keine Hindu-Mehrheit haben, sondern wo Muslime oder andere Religionsgruppen die Mehrheit stellen. Und aus diesem Grund ist Kaschmir auch für Indien eigentlich unverzichtbar, um seinem eigenen demokratisch-säkularen Anspruch zu unterstreichen. Also alles zusammengenommen zeigt sich hier doch eine symbolische Aufgeladenheit des Konflikts, die weit über andere reine territorial, reine Wirtschaftskonflikte hinausgeht.
Für Indien ist das enorm wichtig, haben Sie gerade gesagt, diese Region. Jetzt habe ich heute zum ersten Mal festgestellt beim Blick auf die Karte, dass ein Teil dieser Kaschmir-Region auch unter Kontrolle Chinas ist. Von diesen beiden Paarungen sozusagen, also der Paarung Indien-China, hört man in diesem Fall aber viel weniger. Warum?
Nun, das hat was damit zu tun, dass die Chinesen sehr viel geschickter vorgegangen sind. Sie haben das umstrittene Gebiet Aksai Chin, heißt das, in den 60er Jahren in einem kurzen, aber blutigen Grenzkrieg mit Indien erobert, sitzen seitdem dort, haben dieses Territorium sich einverleibt und machen keinerlei Anstalten, zum einen das zu erweitern, aber zum anderen auch es in irgendeiner Art und Weise zurückzugeben an die Inder. Regelmäßig werden die Inder in diesem bilateralen Verhältnis zwischen China und Indien daran erinnert, wer denn die militärisch und ökonomisch stärkere Macht von beiden ist. Die Chinesen haben es sozusagen gar nicht nötig, da mit zu viel Brimborium darauf hinzuweisen. Es ist für sie völlig klar, dass dieser Teil Kaschmirs ihnen gehört, wie im Übrigen auch ein Teil auf der pakistanischen Seite, den die Pakistanis freiwillig abgetreten haben. Und das muss von allen anderen akzeptiert werden.
Jetzt stehen in Indien auch Wahlen an. Welche Rolle spielen die für diesen neu zumindest entflammten oder neu aufgeflammten Konflikt. Könnte man auch mutmaßen, dass nach der Wahl das Ganze vielleicht wieder ein Stück weit zur eingefrorenen Normalität zurückkehrt?
Naja, ich tue mich schwer damit, von Normalität zu sprechen. Ich habe es ja schon angedeutet, wir sehen eigentlich seit Jahren immer wieder kleinere Gefechte, Scharmützel, sehr viele Terroranschläge in der Grenzregion. Also eine Normalität wird es so oder so nicht geben. Was aber wichtig ist, ist natürlich, dass die anstehenden Wahlen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen könnten in der momentanen Situation. All das, was ich vorher erwähnt habe, dass eine Eskalation eigentlich unwahrscheinlich ist, dass normalerweise Zurückhaltung besteht, ist etwas in Frage gestellt durch den Umstand, dass sich die hindu-nationalistische Regierung Indiens den Wahlen stellen muss und in diesen Wahlen nichts weniger als die absolute Mehrheit im Parlament zu verteidigen hat. Narendra Modi, der hindu-nationalistische Premierminister Indiens, steht insofern also unter enormen Handlungsdruck, Stärke zu beweisen, zu zeigen, dass seine hindu-nationalistische Rhetorik eben nicht nur Rhetorik ist, sondern dass er im Zweifelsfall handlungsfähig ist und auch willens ist, das Militär einzusetzen. Aus diesem Blickwinkel heraus war es für Indien eigentlich sogar unvermeidbar, militärisch aktiv zu werden nach dem verheerenden Terroranschlag von vor einigen Wochen, um diese Handlungsfähigkeit zu zeigen. Die Frage ist jetzt, genügt das für Modi und für seine Regierung schon, um mit Selbstvertrauen in den anstehenden Wahlkampf zu gehen? Oder hat man vielleicht das Gefühl, dass man Pakistan auf gar keinen Fall entgegenkommen darf, dass man hier auf gar keinen Fall zurückweichen darf? Das könnte natürlich nochmal eine neue Eskalationsdynamik hineinbringen.
Und jenseits der Wahlen, gibt es eine Vision davon, wie man diese, wie Sie beschreiben, immer wieder vorkommende Gewalt, wie man die langfristig lösen könnte, wie man diesen Konflikt langfristig lösen könnte? Könnte man das durch Vermittlung von Dritten zum Beispiel erreichen?
Das ist leider sehr, sehr unwahrscheinlich. Dem stehen ganz massive Vorbehalte, vor allem von indischer Seite, entgegen. Das hat etwas damit zu tun, dass als der Konflikt ursprünglich entstand, die Region Jammu und Kaschmir geteilt wurde zwischen Indien und Pakistan, der damalige indische Premierminister Nehru eine Volksabstimmung in Aussicht gestellt hat über den Status der Region. Diese Volksabstimmung hat nie stattgefunden und die Pakistanis pochen bis heute darauf, dass am liebsten unter Ägide der Vereinten Nationen diese Volksabstimmung stattfinden soll. Die Inder hingegen sagen, dass sie Jammu und Kaschmir als regulären Bundesstaat in die Indische Union integriert haben, dass dort Wahlen stattgefunden haben, dass sozusagen die Abstimmung längst indirekt erfolgt sei. Außerdem verweisen sie auf einen Vertrag, den Indien mit Pakistan 1972 geschlossen hat, in dem festgelegt ist, dass das Problem nur bilateral zwischen Indien und Pakistan behandelt wird. Hinzu kommt, dass die demografische Zusammensetzung in Jammu und Kaschmir auf der indischen Seite heute eine ganz andere ist, als das ursprünglich der Fall gewesen ist. Viele Hindus sind angesichts des Terrors der verschiedenen islamistischen Terrororganisationen geflohen und die Inder verweisen vielleicht nicht ganz zu Unrecht darauf, dass man nicht erst eine Art ethnische Säuberung betreiben kann, um danach eine Volksabstimmung stattfinden zu lassen. Das ist also sehr, sehr unwahrscheinlich.
Pierre Gottschlecht, Politikwissenschaftler an der Uni Rostock. Danke Ihnen und einen schönen Abend.
Gerne.